2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons, vor dem Auswärtsspiel des magischen FCSP beim SV Sandhausen. Das Spiel des 25. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Sonntag, den 19.03. um 13.30 Uhr im Stadion Hartwald statt. Es empfängt dabei der Tabellenletzte, den Tabellensiebten. Das Hinspiel der beiden Mannschaften am Millerntor endete in einem eher, wie soll man sagen, dürftigen 1:1. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir am Sonntag in und gegen den SVS antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf unsere Bilanz gegen den Gegner. Bisher gab es 21 Duelle der beiden Teams in der zweiten Liga. Wir gewannen 8. Spielten 8-mal unentschieden und verloren 5-mal. Also im Gegensatz zu anderen Bilanzen, die wir dieses Jahr schon durchgekaut haben, relativ positiv. Zumal die Auswärtsbilanz mit nur 2 Siegen zu 7 Niederlagen da eigentlich nicht so gut spricht. Aber kommen wir zu unserem Gast, der Fan des SV Sandhausen ist. Er ist persönlich zweiten Mal bei uns. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig rekapituliert.
Vollkommen richtig, ich grätsch mal rein. Ja, vollkommen richtig. Zweiter Auftritt.
Sehr gut, ich dachte, ich bin in der Tabelle nicht weit genug nach unten gewandert. Aber dennoch stellst du dich mit unseren HörerInnen dennoch kurz mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu deinem Verein gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, jetzt habt ihr mich schon kurz gehört. Ich bin der Marco, ich bin 36, bin im normalen Leben Lehrer. Wie gesagt, ich war schon in der letzten Saison einmal beim Yannick zu Gast im VDS-NDS-Format. Gehe seit 2 Jahren regelmäßig zum SV Sandhausen, bin eher durch Zufall, würde ich sagen, dazugekommen, bin hierher gezogen in die Gegend und habe dann einen Verein gesucht, wo ich regelmäßig hingehen kann. Karlsruhe, Mannheim, Hoffenheim ist alles nicht in Frage gekommen. Und beim SVS habe ich irgendwie auch die Chance gesehen, so ein bisschen Teilhabe durch Mitgliedschaft und auch Fanarbeit ein bisschen leisten zu können und bin dann auch hängen geblieben. Bin letztes Jahr mit einem Blog auch direkt eingestiegen. So ist der Yannick auf mich aufmerksam geworden letztes Jahr. Der ruht jetzt aktuell ein bisschen, liegt an der neuen Tätigkeit, die ich seit dieser Saison habe. Bin ich Mitglied des Hartwald-Hörfunks, des Fanradios, des SVS und auch am Sonntag in dieser Form im Stadion.
Dann sage ich mal herzlich willkommen, Marco. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich werde natürlich dein Twitter-Profil und auch dein Blog, der dann auch nämlich auch was zum Thomas Oral geschrieben, wo du auch noch was zum Thomas Oral geschrieben hast, dennoch verlinken. Bevor wir gleich zum sportlichen Teil kommen, lass uns mal ein wenig über dich und euer Hörplatzradio schnacken. Wie lange gibt es dieses das Hörplatzradio bei euch denn jetzt schon?
Nennt sich Hartwald Hörfunk, ist wie gesagt das Fanradio und entspringt aber eigentlich aus der Blindenreportage, also aus der Reportage für sehbehinderte Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion. Gibt es seit 2008, also die sogenannte Blindenreportage. Vom ursprünglichen Team sind auch noch 3 Leute wirklich mit am Start, die das jetzt schon seit 5 Jahren dann machen. Und mit dem Wiederbeginn nach der Corona-Pause 2020 hat der Verein dann letztendlich die Chance gesehen oder den Zuschauern die Möglichkeit gegeben, trotzdem ein bisschen Live-Atmosphäre aus dem Stadion abzugreifen und hat die Reporter einfach als Fanradio-Reporter eingesetzt. Und so sind wir jetzt tatsächlich seit nun mittlerweile 3 Jahren regelmäßig bei allen Spielen dabei. Also auswärts, sofern es uns möglich ist, kriegen wir nicht immer hin, aber bei Heimspielen immer mit 2. Aktuell sind wir sogar mit einer Frau noch vertreten, also mit 2 Leuten am Start. Und geben tatsächlich cool. Unser Bestes. Reicht aber nicht immer für Siege für den SVS, leider.
Ja, das sieht man diese Saison ganz deutlich. Es ja, soll aber nicht an euch liegen, sagen wir es so.
Nee, wir hauen wirklich alles rein und versuchen da die Jungs nach vorne zu peitschen.
Das ist sehr schön. Wir haben ja auch dank Wolf Schmidt seit 2004 auch schon Radio für Sehgeschädigte und Blinde bei uns im Stadion. Du wirst ja am Sonntag dann sehr wahrscheinlich auch im Stadion sein und dann als quasi Hörplatzreporter dabei sein. Wenn du nicht gerade dort auf der Pressetribüne, nehme ich mal an, sitzt, wo stehst beziehungsweise sitzt du denn bei euch im Stadion?
Ich sitze auf der Sparkassentribüne, nennt sich das bei uns. Das ist die letztendlich die gegenüberliegende Tribüne der, der Fantribüne. Und da habe ich meine Dauerkarte, die ich aber aufgrund meiner Tätigkeit dieses Jahr erst zweimal nutzen konnte, weil ich ansonsten immer wirklich auf der Pressetribüne saß und die Spiele reportiert habe. Aber nichtsdestotrotz, die Dauerkarte hole ich mir trotzdem jedes Jahr. Einfach, weil sie zugehört. Wenn ich tatsächlich nur sehr selten nutze.
Das same hier. Ich meine, ich wohne ja jetzt fast 500 Kilometer entfernt, da trotzdem immer Dauerkarte und die dann trotzdem auch immer so viel wie es geht fahren und hin und schauen.
Und wenn nicht, versuche ich zumindest andere Leute ins Stadion zu bringen. Tut uns gut, wenn mal Leute ins Stadion gehen, die eher weniger den Bezug haben. Vielleicht bleibt mal einer hin.
Ja, das sollte, also sei euch gegönnt. Sag mal, apropos Stadion. Ich finde es immer sehr bemerkenswert, dass bei euch im Stadion der Gästebereich direkt neben der Heimkurve angesiedelt ist. Fühlt man sich da, wenn man beispielsweise eine große, sehr aktive Gruppe Auswärtsfans anreist, sei es, ich meine, Kaiserslautern, wir, ich denke mal auch unser Stadtrivale kommt immer mit so einer großen Schar. Fühlt man sich da nicht irgendwie ein bisschen komisch?
Es wirkt komisch tatsächlich, muss man sagen, aber es hat auch irgendwie seinen gewissen Charme. Also da, ich glaube, es gibt es in Deutschland gar nicht mehr. Also mir fällt kein anderes Stadion ein, wo es so ist. Natürlich wirkt es teilweise noch ein bisschen skurriler, wenn da dann nebenan wie letztes Jahr 4.000-5.000 Schalker sich ansiedeln, also direkt im Block nebenan und dann noch in den umliegenden Blöcken. Aber es wird auch tatsächlich nur noch diese Saison so sein. Der Stadionumbau oder der Stadionneubau wurde ja gekippt vom Gemeinderat dieses Jahr. Deshalb wird es zum Umbau kommen und daraufhin wird dann auch die Fantribüne, die Heimfantribüne umgesiedelt auf die von mir eben schon angesprochene gegenüberliegende Sparkassentribüne. Und da soll es zu einem Stehplatz Unterrang kommen, wo dann alle SVS-Fans, die sich ja mit aktuell noch auf zwei Tribünen verteilen, auf zwei Stehplatztribünen, auf der hinterm Tor und auf der seitlich vom Tor, die sollen zentriert gebündelt hinter das gegnerische oder hinter das andere Tor verlagert werden. Und dann, wie es dann letztendlich aber mit dem Gästebereich aussieht, ob der sich dann auch über die komplette Hintertor gerade verteilt, das soweit sind die Pläne noch nicht nach außen gedrungen.
Okay. Werden da eigentlich auch Faninteressen eures organisierten Supports mit einbezogen? Sind die da quasi mit involviert in den Prozessen? Wenn das jetzt, ich meine, wenn dann so eine Neuausrichtung der Kurve stattfindet, ist natürlich auch eine Chance, auch den, so haben wir das ja auch begriffen, quasi mit unserer Südkurve, als sie damals Gestalt angenommen hat. Wird da euer organisierter Support, ja, ich meine, der ist jetzt nicht vergleichbar, also von der Masse nicht vergleichbar mit anderen großen Fans oder Vereinen, aber wird er damit einbezogen?
Bei der Planung weiß ich es gar nicht, kann ich mir eher weniger vorstellen. Was ich jetzt schon mitbekommen habe, ist, dass unter der Tribüne, die dann umgebaut oder neu entstehen soll, soll es Fanräume geben. Da wurden sie teilweise mit einbezogen. Bisher hatte die organisierte Fanszene, das ist die bei uns die Szene 1916, die ist ja noch relativ jung, hat jetzt gerade ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert, hat einen harten Kern von 50, 60 Leuten, glaube ich, die aber wirklich aktiv versuchen, die Fanarbeit hier voranzutreiben und auch überall mitfahren, teilweise sich dem Gespött fast schon ausliefern müssen, weil sie da mit 60 Mann irgendwo in Rostock rumstehen, wobei ich da tatsächlich sagen muss, dass ich da einen Heidenrespekt davor habe vor den Jungs und den Mädels, die da echt lange Reisen auf sich nehmen mit einem Bus alleine. Auf jeden Fall hatten die Lagerräume im alten Clubhaus, das stand unter Wasser und jetzt wurde ihnen auf jeden Fall, wurden ihnen Fanräume versprochen unterhalb der neuen Fantribüne, dass sie da ihre Banner, ihre Fahnen und so weiter lagern können. Was noch im Gespräch war, ist so ein Begegnungsraum für Fans, der dann auch entstehen soll, der mit der Schließung des alten Clubhauses dann auch nicht mehr stattfand. Im und ums Stadion herum. Und da soll ein bisschen was passieren. Ob das jetzt in der Zusammenarbeit mit den Fans entstanden ist oder ob der Verein das sozusagen von sich aus zugestanden hat, das kann ich gar nicht genau beurteilen. Da war ich nicht, da habe ich wenig mitbekommen.
Okay. Zum Stadion kam ja auch eine Frage bei Twitter von @kdomil. Kardiomil, nenne ich das jetzt mal einfach so. Nach meiner Wahrnehmung ist jetzt häufiger der zweite Stehblock für Gäste, B2, entlang der Seitenlinie bis zu den Coaching-Zonen auch bei Clubs mit zahlreichen Fans leer geblieben. Auch habe ich bis jetzt nicht erkannt, dass dieser bei unserem Spiel geöffnet wird. Gibt es da einen Grund?
Tatsächlich habe ich versucht, ein bisschen rauszufinden, habe ein bisschen recherchiert. Wo ich mir relativ sicher war, dass er offen war, war letztes Jahr bei eurem Besuch. Ich glaube, da waren teilweise Leute unten noch gestanden. Und als Schalke da war, letztes Jahr, da war er auch rappelvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass der nur geöffnet wird, wenn wirklich absehbar ist, dass alle anderen Plätze im Stadion relativ schnell vergriffen sein werden. Und das tatsächlich ist, glaube ich, am Sonntag gar nicht der Fall. Ich habe jetzt gestern mal noch reingeguckt ins Ticketportal. Da findet man eigentlich in fast allen Blöcken noch so ein paar Karten. Also ich glaube nicht, dass es ausverkauft sein wird. Ich weiß nicht, wie es von eurer Seite ist, ob da alle Tickets abgenommen wurden. Habe ich jetzt auch noch nichts gehört.
Kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass immer noch, dass der Fan dann immer noch ordentlich Werbung macht für die Busplätze nach Sandhausen. Daher gehe ich mal davon aus, dass noch nicht alles vergeben ist. Also falls ihr das morgen gehört und plant noch eine schöne Tour in den Süden, bitte.
Kriegt man auf jeden Fall auf allen Kanälen bitte. Irgendwie noch Karten, ja.
Genau, dann nehmt euch gerne die Zeit und schaut vorbei.
Ja, ich vermute, dass es daran liegt, dass der Block noch gar nicht aufgemacht wurde. Ich denke, wenn St. Pauli direkt mit einer höheren Gästekontingent vielleicht angefordert hätte, dass man es euch dann vielleicht noch zur Verfügung gestellt hätte. Aber da das vielleicht nicht der Fall war, glaube ich, bleibt der einfach zu am Sonntag.
Genau. Sag mal, gibt es eigentlich noch Themen, die gerade in eurer Fanszene so diskutiert werden?
Ja.
Bevor wir zum sportlichen Teil kommen?
Ja, grundsätzlich das heißeste Thema ist tatsächlich diese Umlagerung der Fans. Da sind viele sehr frustriert, weil sie diesen Sonderstatus der seitlichen Stehtribüne doch sehr genossen haben. Gerade viele Alteingesessene, die da komplett unzufrieden sind mit dieser Umlagerung, die nicht hinterm Tor stehen wollen, auf keinen Fall, aber auch nicht sitzen wollen, fühlen sich so ein bisschen übergangen, gerade weil natürlich diese gerade dann in Sitzplätze und auch in VIP-Bereiche umgewandelt werden soll. Da ist Unmut zu hören und letztendlich merkt man schon eine gewisse Abnutzung eine gewisse Unzufriedenheit aufgrund der Arbeit der Vereinsführung, der sportlichen Leitung in den letzten Jahren fast schon und hat tatsächlich auch dem teilweise sehr, sehr unansehnlichen Fußball, den man seit Jahren geboten bekommt. Und dessen Kombination.
Keiner hat euch gebeten, Alois Schwarz zu verpflichten damals.
Das ist richtig, oder zumindest hat uns keiner gebeten, den Vertrag so frühzeitig zu verlängern. Und da kommt es tatsächlich bei einigen schon zu so einer Art Entfremdung vom Verein einfach. Man merkt jetzt, man ist jetzt das 11. Jahr in der zweiten Liga, es ist wenig übrig vom kleinen Dorfverein, aber ist auch noch nicht wirklich der große Profiverein draus geworden. Und in dieser Zwischenwelt verliert man sich so ein bisschen und kommt da auch schwer raus. Das ist, glaube ich, was, wo ganz viele alteingesessen, wir haben ja keine große Fanbase hier in Sandhausen, wir haben im Schnitt irgendwie 3.000, 4.000 im Stadion. Und da sind eben viele dabei, die schon sehr lange hier zum Fußball gehen und denen der ganze Wandel halt nicht so ganz schmeckt. Ja, und das ist gerade ein großes Thema in der Fanszene, ja.
Okay. Da kommen wir jetzt so gerade schon ein bisschen, wo du jetzt sagtest, sportlichen Ergebnisse, kommen wir ja eh zum sportlichen Teil, rutschen wir jetzt ein bisschen rein. Lass uns mal ein bisschen auf die bisherigen Spiele der Saison schauen.
Müssen wir unbedingt?
ein bisschen, lass uns nur ein bisschen reinschauen.
Ein bisschen, okay.
Eigentlich seid ihr ja für viele Fans in der zweiten Liga so vereinsübergreifend jahrelang Absteiger Nummer 1 gewesen und immer seid ihr drin geblieben. Du sagtest schon, ihr spielt in der 11. Zweitligasaison hintereinander in der Liga. Und jetzt, anfangs der Saison, habe ich auch gesagt, so, nee, die bleiben wieder drin, das macht überhaupt keinen Sinn, die jetzt auf so einen Abschiedsplatz zu setzen. Und jetzt gerade da straft ihr mich Lügen und legt so einen schlimmen Saisonverlauf hin. Nach dem Unentschieden bei uns im Hinspiel sah es für mich noch nach einer ganz normalen Saison für euch aus. Wo kam denn für dich der Knick, der dann zum Absturz in der Tabelle und schlussendlich zur Entlassung von Alois Schwarz und Verpflichtung von Thomas Oralt führte?
Puh, jetzt alles runtergebracht. Ja. Erstmal muss ich tatsächlich wirklich sagen, dass ihr das bei Midlanton total gejinxt habt vor der Saison in eurer Saisonvorschau. Ich war total begeistert, dass, glaubt, nur ein einziger von euch hat den SVS auf den Abstiegsplatz gesetzt und da hätte man schon ahnen können, dass das schief geht.
Siehst du, keiner hat Ahnung von Fußball bei uns.
Aber für mich kam, weil du vom Bruch gesprochen hast, der kam für mich eigentlich schon ein bisschen früher. Der kam für mich eigentlich schon beim Auswärtsspiel am vierten Spieltag beim KSC. Bis dahin war es eigentlich für den SVS ein sehr guter Saisonstart mit zwei Siegen zu Hause gegen Bielefeld und Düsseldorf, einer etwas unglücklichen Niederlage in Darmstadt. Dann mit einem souveränen Weiterkommen im Pokal und dann sind wir nach Karlsruhe gefahren und waren da auch relativ gut im Spiel, machen es 1-0, kriegen ein dummes 1-1, kämpfen uns aber, lassen den Kopf nicht hängen, kriegen 2-1 und schießen ein 2-1, gehen in Führung und verschenken das Spiel dann in den letzten 10 Minuten, glaube ich. Ich war im Stadion und es war so unwirklich. Irgendwie hat man das Spiel unnötig hergeschenkt. Gerade auch noch so, man spricht ja ungern von Derby hier. Karlsruhe ist schon ein Stück weg und die Karlsruhe hören das auch nicht so gerne. Ich sag's auch nicht unbedingt. Aber es ist schon eine gewisse Rivalität. Und ab dem Zeitpunkt hat man gemerkt, okay, dieser positive Vibe des Saisonstarts war weg. Und dann hat man sich so ein bisschen in so eine Abwärtsspirale reinbegeben. Also darauf, auf das Spiel folgten dann 6 Spiele ohne Sieg und mit nur 3 Punkten. Und das hat sich dann so ein bisschen ins Genick gebrochen, muss ich sagen. Zwischendurch hat man noch das Saison-Highlight gehabt mit dem Weiterkommen im Pokal. Aber bis zur Winterpause hat man dann, glaube ich, nur noch 7 Punkte aus 7 Spielen geholt. Und das war halt einfach eine zu geringe Ausbeute. Eigentlich hätte man da schon die Reißleine ziehen müssen. Hat man leider nicht gemacht.
Stattdessen wart ihr in der Winterpause dann nochmal ordentlich auf dem Transfermarkt aktiv. Euch haben zwar Cebio Suoku und unser alter Bekannter Tom Tribold zwar den Verein verlassen, aber ihr habt dann mit Marcel Melem, der aus Paderborn kam, Frank Emina, der jetzt auch schon zweimal getroffen hat in den letzten beiden Spielen,
ja.
Raphael Framberger aus Augsburg, durchaus namhafte Kandidaten geholt. Zudem kam noch Kerim Calhanoglu. Ich glaube, der kam aus der eigenen Jugend, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Nee, der kam von Schalke.
Ah, von Schalke, okay. Und dann Hamadi Al-Gadayu. Oh Gott, ey.
Gadayu,
genau. Und der kam aus
Aus Griechenland. Richtig, ne? Oder Zypern, ja genau, ja. Von Paphos, ja, genau. FC.
Magst du mal was zu denen sagen? Sind das erhoffte Verstärkungen?
Schwierig. Also mit Al-Gadiou hat man natürlich versucht, ein Loch zu stopfen, das man schon von Saisonbeginn an versucht hat zu stopfen. Man hat ja mit Testrot seinen Goalgetter aus der letzten Saison abgeben müssen, letztendlich, oder abgeben wollen. Ich glaube, er wollte nach Ingolstadt, hat da einen relativ guten Vertrag bekommen. Und hat schon in der Sommerpause versucht mit Pulgrab, also mit Matej Pulgrab von Sparta Prag und dann kurz vor Ende der Transferperiode mit Kemal Ademi aus Russland noch einen Knipser zu verpflichten. Die haben aber beide überhaupt nicht eingeschlagen, also beide noch kein Saisontreffer. Und da hat man versucht mit Al-Ghadiou da vielleicht nochmal eine Lücke zu schließen, hat aber leider auch nicht funktioniert, muss man sagen. Das ist nicht mehr der Fußballer, den man noch aus Stuttgarter Zeiten kennt. Und bis auf Framberger, der einen guten Einstieg hatte, jetzt dann leider durch eine Verletzung rausgerutscht ist und seinen Platz, glaube ich, jetzt auch längerfristig wieder an Diekmeyer abgeben musste. Melem ist ein guter Backup. Çalhanoğlu wird an Okorochi auch nicht vorbeikommen. Evina könnte vielleicht noch so ein X-Faktor werden. Ich vermute aber, dass der bei Oral jetzt in der Joker-Rolle bleibt, wo er jetzt, wie du es schon angesprochen hast, auch schon zweimal gestochen hat. Am ärgerlichsten, glaube ich, sind tatsächlich die Abgänge, wenn man mit Tribul und Sebio Suku seine zwei besten Fußballer abgibt. Braucht man sich nicht wundern. Was da der Grund war, ist nie wirklich nach außen gedrungen. Beides sicherlich nicht ganz einfache Charaktere. Aber in unserer Situation, solche zwei Fußballer, die in der vergangenen Rückrunde wirkliche Leistungsträger und entscheidend für den Klassenerhalt waren, einfach so ziehen zu lassen, ohne einen gleichwertigen Ersatz in der Hinterhand zu haben, vielleicht nicht die beste Entscheidung. Werden wir am Ende der Saison sehen. Tribul performt ja in der zweiten Liga in England jetzt doch wieder recht souverän und kommt auf seine Einsatzminuten. Suku habe ich jetzt nicht weiter beobachtet. Aber tun uns beide weh, dass die fehlen.
Okay. Laut der Statistiktabelle von Bundesliga.de verfügt ihr über eine furchtbar schlechte Zweikampfquote. Zudem spielt ihr mega oft faul, sammelt die meisten Karten, 67 mittlerweile. Aber das sind ja zumeist Zahlen aus der Schwarz-Ära. Hat sich da unter Thomas Oral schon was geändert? Also so Spielweise, wie würdest du das jetzt anders beschreiben als das doch eher sehr defensive, destruktive, mauernde von und vorne hilft der liebe Gott Spiel von Schwarz?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, also du hast in der Aufzählung noch vergessen, dass wir am wenigsten intensive Läufe, am wenigsten Kilometer laufen,
ja, die
wenigsten
Sprints abziehen. Ich wollte es nicht ganz so schlimm machen.
ja, ich bin jedes Mal dabei, ich krieg's ja mit. tatsächlich hat sich das zumindest optisch verbessert. Die Mannschaft wirkt oder stellt sich unter Oral tatsächlich offensiver auf als unter Schwarz. Nominell steht da zwar weiterhin 4-2-3-1, so wie es auch Schwarz gespielt hat. Aber während dem Spiel sieht es meist eher aus wie ein 4-1-3-2, also nur mit einem Sechser. Und mit einem sehr agilen David Kinzombi, der immer zwischen seiner Sechserposition und einer Zehnerposition hin und her switcht und das Ganze doch ein bisschen spielerisch effektiver gestaltet, als das ein Melem teilweise gemacht hat, als der neben Zenga als Sechser gespielt hat oder auch ein Papeda, der die Vorrunde eigentlich recht gut gespielt hat, aber eben nicht diesen spielerischen Input geben konnte, den David Kinzombi dann letztendlich geben kann. Und dadurch hat sich tatsächlich auch was an den Zahlen ein bisschen geändert. Also wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz unter Oral, da hatten wir ja ganz, ganz grausliche Zahlen gegen Karlsruhe und Düsseldorf, die zwei letzten Spiele, bevor Schwarz gehen musste. Da waren wir, glaube ich, bei 25% oder 30% Ballbesitz nur.
Das sind ja fast lauterer Zahlen.
Grausam. Ja, und wir haben wieder mehr Abschlüsse. Und das liest sich jetzt auch wieder besser. Wir kommen auch wieder zu Toren. Also jetzt gegen Kiel hätten wir zwei machen müssen eigentlich. In Lautern hätte es auch mehr werden können. Also wenn sie jetzt noch konsequenter verwertet werden, geht es vielleicht in die richtige Richtung. Es ist nur die Frage, ob es nicht vielleicht doch schon zu spät ist.
Das kann gut sein. Apropos die letzten beiden Spiele. Euer Präsi, der Maschmeyer, ist ja jetzt hier kein Leisetreter, sage ich mal so, eher so ein Lautsprecher und so ein Polterer, so ein grumpy old man. Der ist ja gerade so ein bisschen, legt sich ja gerade so ein bisschen mit den Schiedsrichtern an. Wie kommt er zu dieser Verschwörungstheorie, dass das eine absichtliche Benachteiligung sein soll? Ist das jetzt nur den zwei Entscheidungen am Freitagabend gegen den FCK geschuldet oder auch dass der Entscheidung in Kiel? Also das muss ja eine Vorgeschichte haben. Ich habe ja also das Gefühl, dass er die Schiedsrichter dafür verantwortlich macht, dass sein Verein auf dem letzten Platz steht.
Also ich glaube, dass es eine strukturelle Benachteiligung des SVS gibt, ist glaube ich nicht der Fall. Zumal ja Machmeier ja auch in der DFL-Spitze teilweise mitwurstelt, sage ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, die wollen jetzt den Verein nicht wirklich loswerden. Aber die Entscheidungen in den letzten drei Spielen gehen schon arg gegen uns, muss man so sagen. Gerade gegen Kiel habe ich es auch reportiert und habe zum ersten Mal meine Neutralität über Bord geworfen, weil teilweise hanebüchene Entscheidungen dabei waren. Ich als Fan oder als Fanreporter darf das machen. Vereinsverantwortliche sollte sich da vielleicht ein bisschen mehr in Contenance üben, weil ich glaube nicht, dass einem das zugutekommt, wenn die Schiedsrichter öffentlich an Pranger gestellt werden. Die Entscheidungen waren aber gerade gegen Kiel teilweise Elfmeterentscheidungen gegen uns, die diskutabel waren zumindest, aberkannte Tore, die diskutabel waren. In Lautern jetzt ähnlich, das 1-1 kann man abpfeifen, den Elfmeter muss man nicht unbedingt geben, auf der anderen Seite muss man für S-Wein eingeben. Aber ja, ich glaube, da hat der SVS kein Alleinstellungsmerkmal, wenn man jetzt auch gestern die Champions League-Spiele oder so gesehen hat oder in den letzten Wochen allgemein mal über VAR oder ähnliche Dinge nachgedacht hat, trifft es Land auf, Land ab, fast jede Mannschaft. Also wenn man letztendlich absteigen müsste.
Ausgleichende Gerechtigkeit, meinst du?
Nee, ich glaube nicht, dass es sich ausgleicht. Ich glaube, dass einfach überall Fehler gemacht werden. Und wenn man letztendlich absteigen müsste, dann ist es sicherlich nicht aufgrund der Falsch der Schiedsrichter Fehlentscheidungen, sondern aufgrund einer grausamen Hinrunde mit grausamem Fußball letztendlich.
Dann lass uns doch mal zu den wenigen Lichtblicken bei euch in der Mannschaft kommen. Und zu einer Frage, die uns Guyo MRC gestellt hat. Siehst du Marco Chima Okorochi auf einem ähnlichen Level wie damals Paccarada, als er den SVS gegen FCSP verlassen hat?
Ich muss es sagen, ich habe da, als ich die Frage gelesen habe, anfangen zu schwitzen und zum ersten Mal realisiert, dass es ja tatsächlich möglich wäre, dass uns unsere guten Spieler verlassen bald. Zumal wenn Angebote von tabellarisch besseren Mannschaften kommen. Ja, aber zur Frage. Paccarada habe ich, da war ich noch nicht regelmäßig im Stadion, den kann ich nicht live beurteilen. Ich habe so mal ein bisschen die Statistiken aus seiner letzten Saison beim SVS verglichen mit den Statistiken von Okorochis letzter Saison. Diese Saison war er ja lang verletzt mit einem Mittelfußbruch, hatte eigentlich die Hälfte der Spiele verpasst, kam jetzt erst mit dem Nürnberg-Spiel oder mit dem Darmstadt-Spiel zurück in die Startaufstellung. Und ja, was man sagen kann, ist, dass die Recherche mein Gefühl so ein bisschen untermauert hat. Paccarada ist, glaube ich, der offensiv stärkere, kreativere Linksverteidiger. Okorochi aber hat seine Stärken im Vergleich jetzt der beiden, glaube ich, eher ein bisschen in der Defensive. Er gewinnt mehr Zweikämpfe, und ist ein bisschen stabiler, wobei man sagen muss, dass er sich das auch in der letzten Saison erarbeitet hat. Er ist sehr, sehr wackelig in die Saison letztes Jahr bei uns gestartet und hat sich dann aber wirklich zu einem Leistungsträger entwickelt, der aber ähnlich viele Assists liefert wie Paccarada, das zu SVS-Zeiten gemacht hat. Also ich glaube, fußballerisch könnte sich Okorochi in der Mannschaft wie bei St. Pauli tatsächlich nochmal um einiges steigern. Er ist, glaube ich, ein feiner Fußballer, kann das nur leider bei uns nicht so oft zeigen.
Er gehört ja auch zu den schnellsten Spielern der Liga. Das macht ihn ja, prädestiniert ihn ja quasi für so einen Schienenspieler auch ein bisschen. Ja? Und auch wenn er jetzt, ich weiß nicht, wie er technisch beschlagen ist, aber wenn er sich ja eh jetzt schon bei euch seine Assist-Punkte immer sammelt, macht das bestimmt Sinn, dass wir uns damit beschäftigen werden. Ja, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Leider macht es Sinn, ja. Es macht, glaube ich, wirklich Sinn, weil er, glaube ich, tatsächlich ein guter Ersatz sein könnte für Paccarada, der ja euch sicher verlässt, ne? Das mit Köln ist durch.
Ja, genau. Der geht auf jeden Fall nach Köln. Ja, okay. Genau. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Heute stelle ich euch mal was ganz Besonderes vor. Das Synod Nummer 2 Tropical Ale. Es wurde gemeinsam mit dem Gemio-Gewinner Birol aus Tirol entwickelt und sorgt für einen erfrischenden tropischen Genuss und eine bierige Gaumenfreude. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und auch den Shop, wo ihr nicht nur das The Knot Tropical Ale bestellen könnt, findet ihr unter kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Dann lass uns mal bitte zum Spieltag kommen. Wie viel Zuschauer erwartet ihr denn am Sonntag?
Ich habe jetzt noch nicht mit der Fanabteilung, mit der Fanbetreuung gesprochen, aber ich vermute, dass wir so auf die, dass wir zwischen 8.000 und 10.000 liegen werden. Es kommt immer darauf an, wie viel das ihr mitbringt letztendlich. Und ihr habt, also St. Pauli liefert ja auch viel Umlandfans, sage ich mal, wo sie dann mal die Möglichkeit sehen, hier ihren Verein vor Ort zu sehen. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, bei 11.000 ungefähr. Ich denke, dass es ein bisschen weniger ist, weil sich allgemein unser Zuschaueraufkommen ein bisschen verringert hat. Und ja, also ich rechne so mit irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 am Sonntag.
Okay. Dann lass uns mal zum System, bevor wir zum System und Aufstellung kommen, bei uns stand heute Mittwochabend, ist klar, dass Christopher Avelvor, Etienne Amenido, Igor Matanovic nicht zur Verfügung stehen werden. David Nemeth ist wohl auf dem Weg der Besserung, war beim letzten Spiel auch noch nicht im Kader. Vielleicht schafft er das ja bis Freitag, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass bei euch Syrov im letzten Spiel ausgefallen ist. Ist der wieder fit? Gibt es noch angeschlagene oder gesperrte Spieler?
Ja, ist tatsächlich bei uns immer schwierig. Da kommt relativ wenig. Shirov war letzte Woche, war es anscheinend eine Erkältung. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der wieder dabei ist. Ansonsten ist Ganda mit Knieproblemen schon seit dem Kiel-Spiel raus gewesen. Also er war in Laudern jetzt auch nicht dabei. Von dem hört man auch nichts. Wenn der zurückkommen würde, wäre natürlich super. Der mit seiner Schnelligkeit würde in das System von Oral gut passen, in das pressing-intensive System. Framberger war in Lautern noch raus, Bachmann war in Lautern noch raus und Papea fehlt ja sowieso bis Ende der Runde mit Syndesmoseband. Ich vermute aufstellungstechnisch, dass sich relativ wenig im Vergleich zu Lautern ändern wird. Da sich das schon so ein bisschen rausgestellt hat, dass das Thomas Orals Stammelf werden könnte.
Okay. Ihr habt nach dem Unentschieden gegen Kaiserslautern mittlerweile 7 Spiele nicht mehr gewonnen. Fallen so 5 Niederlagen, 2 Unentschieden. Wie selbstbewusst ist denn die Mannschaft eigentlich gerade? Oder glaubst du, dass sie aus diesen beiden Last-Minute-Ausgleichen gegen Kiel und den FCK, dass sie da eher gestärkt raus hervorgehen und mit dem Wissen, wir können Spiele nochmal drehen. Also nicht drehen, aber wir zum Guten wenden.
Ich glaube schon, dass gerade gegen Kiel, das war ja wirklich in allerletzter Sekunde, ich glaube, es war 90+4, als das Ding dann reingegangen ist, dass das schon nochmal was freisetzt. Ich glaube, die Mannschaft weiß auch, wo sie steht. Sie glaubt, sie weiß auch, warum sie da steht, wo sie steht. Und nach allem, was man hört, ist jetzt auch wieder mehr Leben drin im Training und auch auf dem Platz als noch unter Alois Schwarz. Also Oral hat da schon ein bisschen Feuer reingebracht. Dem Mann sieht man es irgendwie auch an. Ich weiß nicht ganz genau, ob das gesund ist, aber der ist auf jeden Fall immer gut am Start. Und ich glaube, dass die Mannschaft schon mit Selbstvertrauen reingeht. Aber wenn du halt auf eine Truppe triffst, die seit 7 Spielen alles wegbläst, was mir in den Weg kommt, ohne wirklich großartig mit der Wimper zu zucken, dann hast du schon Respekt. Aber du hast auch nichts zu verlieren. Also.
Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir diese Spiele im Vorbeigehen einfach so mitgenommen haben. Das war so gut sind wir nicht. Muss ich wirklich sagen. Also ich hadere da auch mit mir selber mit diesem Erfolg gerade so ein bisschen, aber ich lasse dich jetzt nicht gehen. Wenn du mir nicht gesagt hast, wie der Tipp am Freitag, am Sonntag ausgeht, wie dein Tipp am Sonntag lautet.
Ja, für mich geht's am Sonntag tatsächlich auf ein 2-2. Und das wäre ein sehr gutes Ergebnis für uns. Ich glaube, dass wir wirklich zwei Hütten machen. Ich hoffe, dass Ganda fit ist. Und ich hoffe wirklich, dass vielleicht bei Poolgrab mal der Knoten platzt, dass er mal einen reinschiebt. Aber unsere Defensive hat gezeigt, dass er in der letzten Zeit nicht mehr das ist, was in der vergangenen Rückrunde war. Und da ist immer irgendein Bock dabei, der geschossen wird. Und das nutzt jemand wie Daschner auf jeden Fall aus. Und deswegen glaube ich, dass ihr mit 2-1 in Führung liegt und wir relativ gegen Ende, sagen wir, zwischen 85 und 90 den Ausgleich schießen.
I dare you. Ey, niemand. Ich tippe dir daher, weil ich will den 8. Sieg in Folge. Ich tippe auf ein 3-2. Ich sehe nämlich auch, dass ihr 2 Tore schießt, aber wir machen das entscheidende Tor in der Nachspielzeit.
Vielleicht gibt es ja mal einen VAR für uns und das wird euch dann abhängen.
Nein, das wollen wir doch nicht hoffen.
Machmeier setzt sich durch.
Hast du noch ein paar letzte Worte für die heutige Folge?
Also, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch über den SVS zu reden. Ich finde es auch wirklich cool, dass ihr das Format wirklich schon so lange so strikt durchzieht und jedes Mal coole Leute findet, mit denen ihr über die Vereine reden könnt und dadurch auch so Vereinen wie dem SVS wirklich eine Stimme gibt, die ja tatsächlich doch recht unterrepräsentiert ist, auch was die sozialen Medien und so weiter angeht. Deswegen vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass ich ganz, ganz viele von den Zuhörern in Sandhausen sehe oder zumindest hören werde. Ich hoffe, dass sie nicht so gut gelaunt zurückfahren, wie sie zu uns herfahren, aber trotzdem ein paar gute Erfahrungen mit zurück nach Hamburg nehmen, wenn es dann schon nicht zu 3 Punkten reichen sollte. Ansonsten freue ich mich dann, dass wir uns vielleicht am Sonntagabend wieder hören und dann über einen Unentschieden oder einen Sieg für den SVS quatschen können.
Ja, nein. Ich bedanke mich ganz herzlich für das ganz, ganz nette Gespräch, Marco, und die Zeit, die du genommen hast. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt, sehr, sehr viel Spaß. Ich wünsche euch eine gute Anreise. Passt auf euch auf und tschüss.